Ja, ihr Lieben, es ist schön, wieder bei euch sein zu dürfen. Und das letzte Mal, als ich bei euch war, haben wir über die Wiederkunft Jesu gesprochen. Es lässt mich nicht los. Ich bin recht gerührt vom letzten Kapitel der Heiligen Schrift. Aber bevor ich dazu komme, ein paar einleitende Worte vielleicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du vom Urlaub zurückgekommen bist, in den Urlaub reist oder vielleicht gerade mit deiner Planung beschäftigt bist. Was Sache ist, Urlaub ist teuer geworden. Und das habe ich schon einiger Zeit gemerkt am Bahnhof in Vöcklabruck. Eine kleine Flasche Cola zum Durstlöschen, 2,80 Euro. Ich möchte euch heute auch auf eine Reise mitnehmen, die etwas günstiger erscheint. Ich möchte euch eine Ortschaft aus der Heiligen Schrift vorstellen. Man könnte am Anfang meinen, es ist gratis. Aber es kostet uns, glaube ich, im Glauben alles, wenn wir sehen, um was es dabei geht. Also bevor wir in den heutigen Text einsteigen, möchte ich dazu sagen, dass wir uns heute mit der Bibelstelle beschäftigen, die ein sehr harter Text ist, vielleicht nicht so ermutigend ist, wie wir es aus den Gebeten vernommen haben. Ein Wort der Auferbauung, der Stärkung. Was ich aber auch vernommen habe durch die einleitenden Worte, durch die Lieder, die wir gesungen haben, speziell auch das Lied mit dem Anklopfen. Der Herr hat es wieder so gerichtet. Ich habe mit niemandem in der Gemeinde natürlich drüber gesprochen. Und der hat es genau wieder so geführt, dass alles zusammenpasst. Es ist meist so. Also im heutigen Text geht es um einen strengen Bibeltext. Ihr werdet euch fragen, warum ich gerade zu euch komme, um diesen Text euch zu bringen. Darauf möchte ich später erst kommen, wieso das so ist. Weil als erstes wollen wir vielleicht mal den Text miteinander lesen. Und weil es so eine starke Aussage ist, die ich mit euch behandeln möchte, möchte nochmal einen Karl bitten, dass er nochmal mit uns betet.
Herr Jesus Christus, ich möchte ganz besonders danken, dass wir uns beugen dürfen vor dir, vor deinem großen und deinem mächtigen und barmherzigen Gott. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast mit deinem teuren Blut. Und Herr Jesus Christus, ich möchte danken, auch für das Wort, was wir jetzt hören dürfen. Herr Jesus, segne du ganz besonders das Wort an uns. Herr, schenke du uns die rechte Aufnahme, Konzentration und auch, dass du uns dadurch dieses Wort führst, was uns weitergibt, Herr. Lege du ihm die rechten Worte in den Mund. Herr Jesus Christus, danke, dass du mitten unter uns bist und dass du uns segnest und dass du deine Hand auch über uns die ganze Gemeinde holst und über jeden Einzelnen. In diesem Namen.
Amen. Danke, Karl. Es war mir ganz wichtig, dass es eben so anbefohlen ist vom Herrn. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu einem Thema. Ich möchte als erstes den Text mit euch lesen. Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Offenbarung, Kapitel 3, Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen, sagt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich all dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht. Unzüchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir an meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde oder der Gemeinden sagt. Der Hauptgrund, warum wir die Bibelstelle anschauen, ist nicht, weil ich gefunden habe, dass der Zustand der Ampelwanger Gemeinde ebenso oder genauso jämmerlich oder miserabel ist wie die Lage der Gemeinde Laodicea damals. Und weil ich denke, es ist langsam mal Zeit, auf den Tisch zu hauen und die Gemeinde zurechtzuweisen. Nein, ich bin ebenso der Letzte, der dies beurteilen könnte. Der Grund, warum wir über den Text reden, ist, weil ich mich in der Vergangenheit mit der Offenbarung auseinandergesetzt habe. Ich bin viel in der Offenbarung unterwegs. Und dieser Abschnitt, die Sendschreiben, der hat mich im Speziellen angesprochen, gerade auch Laodicea. Und wie gesagt, dieser Text ist hart und dennoch bin ich der vollen Überzeugung, dass es eben gerade in der Härte des Briefes ist, wo sich die Leidenschaft, Sehnsucht und Treue von Jesus für seine Gemeinde am meisten zeigt. Und ich hoffe, dass wir das behandeln heute Morgen, dass wir das aus dem Text ein bisschen rausspüren. Ich habe mir einen folgenden Plan zurechtgelegt. In dem ersten Schritt möchte ich den Kontext vom Brief betrachten. Es ist nämlich wichtig zu wissen, dass der Brief an die Gemeinde Laodicea durch ein Band von Anspielungen geführt ist und einen bestimmten Charakter hat, die Stadt Laodicea aufzuzeigen oder zu beleuchten. Und diesen Hintergrund möchte ich ein wenig aufdecken, damit wir in den zweiten Schritt Gedanken uns darüber machen, was eigentlich die Message oder die Nachricht oder die Botschaft des Briefes ist, was sie für dich, für mich, für die Gemeinde zu bedeuten hat. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht auf alle Aspekte aus dem Text eingehen kann, weil er einfach zu groß ist vom Ausmaß. Außer ihr habt genug Zeit mitgebracht. Lasst uns in den Text einsteigen. Da heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich, habe Überfluss, es mangelt mir nichts. Und wenn du mir jetzt die Karte einführst, Andreas, da haben wir jetzt die Karte, dass man einfach mal sieht, um die zwei Städte geht es mir, Laodicea und Hierapolis. Und Kolossea wäre im Prinzip unterhalb 15 Kilometer entfernt. Und dann gibt es noch eine zweite Karte dazu. Da sieht man es wieder ein bisschen deutlicher. Da haben wir Laodicea, Kolossea, Ephesus, Philadelphia, Sardes, Thyatira, Pergamon. Wir können die Karten ruhig eingeblendet lassen. Ich hoffe, dass ihr das alles recht gut seht. Ich möchte ein bisschen am Anfang auf die Stadt Laodicea eingehen und dann versucht man das ein bisschen besser zu verstehen, wenn es um Arm geht, wenn es um Reich geht. Also Laodicea war eine Stadt in der römischen Provinz Pikrien. Das ist im Prinzip die heutige Türkei. Im Lykustal, direkt am Ufer des Lykus-Flusses. Den sieht man nicht, aber ihn gibt es, ja. Und er ist dafür bekannt, dass er immer im Sommer austrocknet. Auch heute ist es noch so der Fall. Und darum war die Stadt Laodicea zur Wasserversorgung abhängig von anderen Wasserquellen. Eine davon lag 8 Kilometer nördlich der Stadt Hierapolis. Also die haben wir vorhin gehabt, wenn wir die Karten nochmal zurückgehen. Genau, Hierapolis. Die andere, circa 15 Kilometer südlich in der Nähe von Kolossea. Hierapolis verfügte bzw. verfügt bis zum heutigen Tag über eine Reihe von Heilwasserquellen. In der Zeit des Römischen Reiches bzw. im 1. Jahrhundert gab es Aquädukte, das sind Bauwerke, die wichtig ist für den Transport von Wasser. Das heißt, die haben im Prinzip von Hierapolis nach Laodicea das heiße Wasser transportiert. Jedoch ist der Weg zu weit, das Wasser kommt nicht heiß an. Also ist es plötzlich lau. Es war nur lauwarm. Und wie ist das mit dem Wasser aus Heißwasserquellen? Es war völlig ungenießbar wegen dem Schwefel. Der einzigste Grund, warum Leute teilweise es zu sich nahmen, weil sie krank waren oder weil sie absichtlich erbrechen mussten oder wollten. In Kolossea hat es ebenfalls in den umliegenden Bergen Quellen gehabt. Man hat dann versucht, dieses Wasser nach Laodicea zu leiten. Aber die Hitze hat das Wasser so aufgewärmt, dass es schließlich auch lau ankern. Also laodizeanisches Wasser, jetzt wissen wir, warum das angesprochen ist, warum er von lau spricht. Die Bauern in Laodicea waren spezialisiert auf eine ganz bestimmte Art von Schafen. Die Schafe gaben eine feine, schwarze Wolle von höchster Qualität und darum waren Kleider produziert aus laodizeanischer Wolle, laodizeaner Wolle, ja, die im ganzen Römischen Reich bekannt war und begehrt war. Sie war hochbegehrt sogar. So viel zum Reichtum. Es gab in Laodicea auch eine renommierte Doktorschule. Jungen aus dem ganzen Römischen Reich kamen hierher, um Medizin zu studieren. Und dieses Studium dieser Doktorschule war darauf ausgerichtet und spezialisiert auf die Augenmedizin. Es wurde eine hochwertige Augensalbe hergestellt und entwickelt. Und das Letzte, was es zu Laodicea zu sagen gibt, es lag an zwei der wichtigsten Handelsrouten in der Region und davon hat die Stadt profitiert. Sie hat vom Handelsverkehr profitiert, sie war eine Wirtschaftsmacht, sie war ein Bankenzentrum. Es war eine enorm reiche Stadt. Es war eine Stadt, wo Geld in Unmengen da war. Und dann sagt man, im Jahr 61 hat es ein großes Erdbeben in der Region gegeben. Viele Städte sind zerstört worden, stark beschädigt worden. Und Laodicea blieb auch nicht verschont. Alle Städte haben beim Kaiser angesucht um Aufbauhilfen und Unterstützung. Laodicea nicht. Laodicea war die einzigste Stadt, die dies nicht nötig hatte. Sie war so reich, sie konnte sich selbst helfen. Laodicea konnte easy, würde man sagen, ganz easy ihren Aufbau selber finanzieren. Und darauf waren die Einwohner stolz. Keine andere Stadt konnte das. Niemand war so stark, so etabliert, so mächtig, so reich. Laodicea hatte alles und es mangelte ihr an nichts. War auf niemanden angewiesen, nicht einmal auf den Kaiser. Also diese vier Dinge merken wir uns. Das ist gut zu wissen. Die Situation bezüglich Wasserversorgung, Wolle, Augenmedizin und Reichtum. Was ist das Problem jetzt von der Gemeinde eigentlich? Offenbar hatte die Stadt einen immens großen Stolz auf die Gemeinde in Laodicea abgefärbt. Also dieser Stolz hatte abgefärbt der ganzen Stadt auf Laodicea. Der Stolz einer Stadt, die so reich war, dass sie keine Hilfe brauchte. Der Stolz einer Stadt, die keine Hilfe wollte, weil sie sich selber zu helfen wusste. Der Stolz einer Stadt, die auf niemand und nichts angewiesen war. Es kann gut sein, dass diese eine erfolgreiche Gemeinde ist. Sie wächst, es kommen viele neue Leute dazu. Es gibt viele Dienste, viel Engagement, viel effektive Dienste, viele begabte Leute, starke Leiter, aufregende Events. Auch in Relation zum Geld hat sie keinen Mangel. Aber vermutlich wegen diesem Erfolg ist das Gefühl gewachsen, dass sie alles kann, sie in allem stark ist und fähig genug, dass sie von niemandem abhängig ist, nicht einmal vom Haupt der Gemeinde. Und was sagt Jesus dazu? Was sagt Jesus dazu? Du bist weder heiß noch kalt. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, mit anderen Worten. Ich wünsche dir, dass du entweder voll für mich oder voll gegen mich wärst. Ich möchte, dass du dich voll von mir abhängig und dass du dich nicht auf deine angeblichen Stärken und deinen angeblichen Erfolg verlässt. Sonst mache ich es lieber allein. Sei heiß oder kalt. Ich will dich leiten, das heißt, ich laufe voran, nicht hinterher und auch nicht nebenher. Ich möchte deinen Weg bestimmen. Ich möchte nicht einfach hier und da mal herangezogen werden, auf halber Wegstrecke sozusagen, damit ich deine eigenen Ambitionen segnen kann oder dir einen Rat geben kann, wenn es gerade passend ist, oder Hilfe, wenn ein Problem auftritt. Nein, ich möchte der Grund sein für alles, was du tust, der Anfang von allem, was du tust. Ich möchte das Ziel sein von allem, was du tust. Ich möchte das Haupt der Gemeinde sein und nicht eines der Glieder. Sei heiß oder kalt, voll mit mir oder voll gegen mich. Oder lass es bleiben. aber bitte verschone mich mit diesen halbherzigen Geschichten. Wenn wir von unserer Entscheidung erzählen, Jesus nachzufolgen, reden wir dann, dass Jesus wir in unser Leben eingeladen haben. Und das grundsätzlich ist ein schönes Bild. Wir öffnen unser Herz, unsere Tür, unser Leben und laden Jesus ein und er kommt zu uns. Aber die Sache ist in dieser Vorstellung in der Bibel nicht zu finden. Sie ist in der Bibel nicht zu finden. Nirgends in den Evangelien sagt Jesus, ladet mich ein in euer Herz. Und nirgends sagt der Paulus, wir haben Jesus in unser Leben eingeladen. Wir finden es nirgends. Es gibt keinen Grund, dass wir dies finden. Also nirgends finden. Denn die Vorstellung, dass wir Jesus in unser Leben einladen, ist, dass er immer noch der Herr ist über mein Leben. Entschuldigung, das habe ich verlesen. Denn die Vorstellung, dass wir Jesus in unser Leben einladen, impliziert nämlich, dass ich immer noch der Herr meines Lebens Chef bin. Ich bin der Herr des Hauses. Jetzt logisch, wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade, einen Gast, mache ich alles, dass es ihm gut geht. Aber trotz allem, in meinem Haus bin ich immer noch der Chef. Das heißt, ich bin derjenige, der das Sagen hat. Ich sag, was in meinem Haus abgeht. Ich mache die Regeln. Ich treffe die Entscheidung. Ich habe die Kontrolle, denn es ist mein Haus. Ich bin der Herr des Hauses. Wenn ich also Jesus in mein Leben einlade, in dieser Vorstellung, ja, dann ist Jesus zwar bei mir, mit mir, aber nur Gast. Und am Ende ist es ja auch so, dass der Gast eigentlich wieder geht. Er bleibt nicht immer da. Wie gesagt, das Neue Testament sagt uns nirgends, dass Jesus unser Gast ist. Hingegen sagt er es immer wieder neu, dass der Herr ist. Deshalb, sich für Jesus entscheiden, heißt nicht, ihn in mein Leben einzuladen. Nein, es heißt, ich übergebe ihm mein Haus, ich mache ihn zum Hausbesitzer, ich mache ihn zum Herrn des Hauses. Das heißt, er sagt, was dran ist, für dein und für mein Leben. Er macht die Regeln. Er ist in Kontrolle. Er trifft die Entscheidung. Und das ist auch, was der Paulus sagt über den Tempel Gottes, des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sind das Haus, Besitz des Geistes Gottes. Und was ist der Unterschied zwischen dem eigenen Haus und dem Haus von jemandem, das du besuchst? Nun, in deinem eigenen Haus kannst du jeden Raum betreten, jede Tür öffnen, ohne jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen. Jeden Schrank, jede Schublade kannst du öffnen, egal was drin ist. Du kannst auch Möbel herumschieben, sie rausschmeißen. Stell dir vor, jemand kommt zu dir auf Besuch und er würde das mit deinen Sachen tun. Das läuft ja nicht. Das kann nur der Herr des Hauses tun, aber sicher nicht der Gast. Bist du ein Tempel des Heiligen Geistes oder ist der Heilige Geist lediglich dein Gast? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo der Geist Gottes nicht eintreten kann, wo die Zimmer abgeschlossen sind, die Schubladen sich nicht öffnen lassen? Ist Jesus Herr deines Lebens oder ist er Gast in deinem Leben? Heiß oder kalt? Wie gesagt, diese Worte in diesem Brief sind nicht gerade sanft, sie sind einfach knallhart. Und dann kommt der Höhepunkt. Du bist lau, weder kalt noch heiß, ich werde dich ausspeien. Du bist erbärmlich, entblößt. Ich würde mal behaupten, dass wir uns im Allgemeinen nicht wohlfühlen mit so einem Bibeltext, der so hart ist, so direkt und so zurechtweiserisch. Und jetzt diese beiden Sachen, die bringen wir einfach nicht zusammen. Der gnädige, liebende Gott und auf der anderen Seite die harsche Zurechtweisung. Aber was sagt Jesus? Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Es ist Gottes Liebe, die uns zur Buße ruft, nicht Gottes Zorn. Jesus sagt nicht, alle auf, die ich zornig bin, überführe und züchtige ich. Nein, sondern alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Und wisst, der Brief an Laodicea ist der einzigste, der kein Lob enthält. Alle anderen sechs enthalten Lob. Zwei davon haben nur Lob und keinen Tadel, Smyrna und Philadelphia. Und vier davon haben Tadel und Lob. Aber der Brief an Laodicea ist der einzigste ohne Lob und nur mit Tadel. Aber es liegt was Besonderes drin. Denn der Brief an Laodicea, wo kein einziges Lob vorhanden ist, ist trotzdem und vor allem vielleicht eben genau deshalb der Treue. Wir fahren weiter im Brief. Sehe ich still vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und dieser Vers ist eigentlich der Höhepunkt vom ganzen Brief. Ich weiß nicht, aber die evangelikale Vorstellung, dass wir mit Jesus in unserem Leben, dass wir Jesus in unser Leben einladen, hat ihren Ursprung sehr wahrscheinlich genau in diesem Vers. Und es ist auch gut nachvollziehbar, wieso Jesus sagt, er klopft an und wir sollen ihm die Tür aufmachen. Es scheint ziemlich logisch zu sein, dass Jesus vor unserer Tür unseres Lebens oder der Tür unseres Herzens spricht, die wir öffnen sollen, um ihn einzuladen oder hereinzuladen. Aber wenn wir genau hineinschauen, sagt der Vers hier gar nicht, dass er unsere Tür ist, an die Jesus anklopft. Jesus spricht von einer Tür, an die er klopft. Aber welche Tür ist es, an die Jesus klopft? Höchstwahrscheinlich schafft Jesus mit diesem Vers eine Verbindung zu einem Gleichnis, das er einmal erzählte. In Lukas 12, die Verse 35 bis 37, heißt es, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend und seid menschengleich, die ihrem Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, wenn der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Ich sage euch, er wird sich schürzen und sich zu Tisch führen, und hinzutreten und sie bedienen. Also Jesus vergleicht hier mit dem Herrn des Hauses, dem Hausbesitzer, der von der Hochzeit nach Hause zurückkehrt, wo seine Knechte auf ihn warten. Dann kommt der Herr und klopft in der Erwartung, dass sie ihm auftun. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Die Tür, an die Jesus klopft, ist die Tür seines Hauses. Er will zurückkehren in das, was ihm schon gehört, in sein Haus, in sein Eigentum. Und unser Job ist es, diese Tür aufzutun, ihn hereinzulassen. Und dann bringt das wieder auf den Punkt. An Jesus zu glauben, heißt es, ihn als Herrn des Hauses zu haben. Und wenn Jesus in sein Haus kommt, was ist das Erste, was er von uns erwartet? Dass sie ihm einen Kaffee machen, dass sie ihm Kaffee servieren, dass sie das Haus aufräumen, dass sie die Böden reinigen, die Wäsche machen. Nein, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Er möchte nichts anderes, dass sie sich mit ihm hinsetzen und essen. Im Gleichnis in Lukas passiert etwas Ähnliches. Der Herr des Hauses bereitet das Essen vor und bietet die Diener zu Tisch. Jesus vergleicht sie mit einem Hausherrn, der so voller Demut und Hingabe für seine Knechte ist, dass er anstatt ihre Dienste zu verlangen, sie zu Tisch führt, um mit ihnen zu essen. Er ist der Herr des Hauses. Jesus, der Herr des Hauses, als Herr unseres Lebens, ist das Erste, was er von uns verlangt, dass wir nicht arbeiten, herumrennen, dienen. Das Erste, was Jesus von dir und von mir erwartet, ist, dass wir einfach kommen, uns zu ihm setzen, mit ihm zu essen, mit ihm zu dinieren. Das Erste, was Jesus von uns will, ist nicht der Dienst, das ist die Gemeinschaft, das ist die Beziehung. Sitzt du mit Jesus zu Tisch oder bist du irgendwo im Haus am Rennen, am Dienen, während er auf dich wartet? Bist du so beschäftigt mit deinem Dienst für ihn, dass du keine Zeit hast für die Gemeinschaft mit ihm? Bevor wir zum Schluss kommen, noch etwas Kleines. Es hat auch mit diesem Vers zu tun. Sehe ich, stehe da vor der Tür und klopfe an. ist sehr möglich, dass Jesus damit nicht nur auf sein Gleichnis Bezug nimmt, sondern auch auf ein Echo ertönen lässt durch eine bestimmte Bibelstelle im Alten Testament, die schließlich dann in Offenbarung abgerundet wird, wenn der Bräutigam tatsächlich wieder kommt, um auch mit den Seinen zusammen zu sein. Da heißt es als Hinweis im Hohelied 5,2: Ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Da hört mein Geliebter, klopft an die Tür. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Also das Hohelied ist poetische Geschichte über einen Bräutigam, der auf seine Braut wartet zur Hochzeit. Es wird auch von vielen beschrieben als die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit beschreibt sich Jesus mit diesem Vers in Offenbarung, als der Bräutigam beschrieben wird, der vor der Tür steht, dass er das tut mit einer Sehnsucht, um seine Braut zu sehen, mit ihr vereint zu sein, der Gemeinde. Schließlich dann Offenbarung Kapitel 19, sehen wir ganz genau diese Wirklichkeit, die Hochzeit des Lammes. Zusammenfassend gesagt, Jesus nachzufolgen bedeutet, Jesus zum Herrn über unser Leben zu machen. Jesus möchte Herr unseres, deines und meines Hauses sein. Er möchte nicht nur Gast sein. Der Herr möchte der Erste in unserem Leben sein. Er wünscht sich Gemeinschaft und nicht nur Dienst. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, im Namen Jesu wollen wir dir danken und dich preisen für dein Wort, was wahr ist. Danke, dass wir das haben dürfen in unserer Sprache, dass du uns auferbauen möchtest, dass du uns zurechtbringen möchtest, zurechtrücken möchtest, Herr, in unseren falschen Wegen oder falschen Ambitionen. Wir haben es gehört heute Morgen schon, dass du hinaufgegangen bist auf Golgatha, um für uns zu leiden, für uns zu bluten, für uns zu sterben. Und gerade weil wir wissen, dass dich so viel gekostet hat, ist es so wichtig, dass wir wissen, wie Nachfolge funktioniert. Aber es reicht nicht, einfach nur zu wissen, wie es funktioniert, sondern ohne Beziehung ist überhaupt gar nichts möglich. Und das möchte ich einfach bitten, dass du uns das viel mehr noch aufs Herz legst, diese Beziehung zu dir, dass wir wachsen, dass wir reifen. Ja, wir haben es heute Morgen auch gehört durch diesen Bibelschüler, was es heißt zu vertrauen. Und sagst uns immer auch wieder durch dein Wort, prüfet mich. Ja, das möchte ich dich für uns alle bitten, Herr, dass wir das immer wieder tun, aber dich nicht herausfordern, sondern dich wirklich prüfen als liebenden Herrn, als Heiland, als unseren Versorger, als unseren Beschützer. Ich danke für diese Gemeinde und danke dafür, dass du auch in ihren Wegen immer wieder dich als treu erwiesen hast, gerade wo es auch so manche einen starken Wellengang gegeben hat. Weil wir sehen auch, wie die Gemeinde gereift ist, wie sie gewachsen ist und wie sie dich erhebt über alle Namen, die gegeben sind im Himmel wie auf Erden. Und wir wollen uns dessen rühmen, Herr, dass wir dich als Herrn haben, als Heiland, dass du ein wunderschönes Haus baust, wo du selber Baumeister bist, und will ich einfach immer wieder auch bitten um deinen Segen, speziell für die Gemeinde hier, wie für die weltweite Gemeinde, Herr. Danke, dass du nahst, danke, dass du wiederkommst, und wir wollen auch bereit sein und wollen dir vor allem die Ehre geben in all unserem Tun und Handeln. Lob und Preise dir dafür. Amen. Amen.